Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Und herzlich willkommen beim Soundcheck auf Radio 1. Sie erkennen es an der Stimme. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder da. Viele waren ja schon ängstlich. Was ist mit ihm? Kommt er wieder? Ich musste auf Anweisung des Chefredakteurs ein Aggressionstraining machen, ein Gewalttraining. Er meinte, ich sei in letzter Zeit zu schlapp gewesen. Und das habe ich dann gemacht und kann jetzt wieder so Sachen sagen wie, das ist eine Scheißplatte oder diese Stimme kotzt mich an. Das kommt mir einfach so jetzt über die Zunge, kein Problem mehr. Und so geht's jetzt wieder in eine frisch ausgeruhte Runde. Viele, viele Sendungen Soundcheck in der gewohnten Art. Mit Kai Müller, schönen guten Abend.
Hallo.
Dann haben wir zwei neue Stimmen, zwei neue Damen in dieser Runde. Ich möchte mit Rabea Weiser beginnen, die entschieden hat, nicht bei der Printausgabe der Zeit zu arbeiten, denn für jede Ausgabe der Zeit sterben 300 Bäume. So viel Papier wird verbraucht für dieses Blatt. Deswegen ist sie bei Zeit Online. Schönen guten Abend.
Hallo.
Da braucht man kein Papier. Das wird mit Solarstrom betrieben, dieses Unternehmen. Und vielen Dank fürs Kommen. Und was viele nicht wissen, ist, dass der RBB in den Katakomben unter dem Haus des Rundfunks gewaltige Champignon-Plantagen bereithält und pflegt. Denn das Gebührenaufkommen in der Region ist traditionell schwach. Und so wird dieses nahrhafte Gewächs verkauft. Und hin und wieder stecken wir junge Menschen zwischen dem Pferdemist und gucken, was passiert. Ohne Licht, ohne Geld wachsen sie heran. Und wenn es dann geklappt hat, ab und zu wird mal nachgeguckt, dann gibt's einen Job bei Radio 1 mit Licht, wenig Geld. Und Claudia Werth hat's geschafft. Schönen guten Abend.
Hallo.
Zum ersten Mal dabei. Wir reden über die neuen Platten von Michael Kiwanuka, der letzte Woche nicht gemacht werden konnte und deswegen aber heute dran sein muss, weil er einfach zu wichtig ist. Dann haben wir Lee Fields und sein Album in der Sendung. Lee Rinaldo mit einer neuen Platte und es geht los mit den Shins, Kai.
Genau, aber bevor wir zu den Musikern kommen, die die Shins ausmachen, müssen wir uns mit dem Moment beschäftigen, der ihre Musik berühmt gemacht hat. Denn es war ein wundervoller Moment, kann man sagen. Und es war einer, der auch sehr viel über die Band selbst sagt. Denn man braucht sehr gute Freunde für diesen Moment. Er hat wie viele gute Momente im Kino stattgefunden und zwar in dem Film Garden State. Da gibt es eine Szene, ein junges Mädchen sitzt im Wartesaal eines regionalen Krankenhauses und neben ihr ein Junge. Und sie will sich gerade einen Kopfhörer aufsetzen, da fragt er sie, was hörst du? Und sie sagt, The Shins, kennst du? Er, nee. Dann steht sie auf mit ihrem Kopfhörer, geht zu ihm rüber und sagt diesen wunderschönen Satz, diesen Song musst du hören, er wird dein Leben verändern, ich schwör's. Und natürlich stimmt das. Diese Szene, dieser Song wird sein Leben verändern und man weiß am Ende allerdings nicht genau, hat's nun an dem Mädchen gelegen oder die gespielt wird von Natalie Portman, was also das Mädchen ziemlich wahrscheinlich macht. Oder liegt es an dem Song, der New Slang heißt und statt eines Refrains eigentlich nur eine gepfiffene Melodie hatte. Und geschrieben hatten ihn eben The Shins 2001 auf ihrem Debüt. Das lag dann da auch schon 2 Jahre zurück. Aber bis dahin war die Band eigentlich nicht richtig bekannt geworden. Konnte sie auch nicht, denn sie kam aus Albuquerque, New Mexico, bestand aus 4 Freunden, die sich eigentlich auch darin gefielen, in Albuquerque, New Mexico Musik zu machen. Und es bedurfte eigentlich erst des Millenniums oder der Jahrtausendwende beziehungsweise der frühen Nullerjahre, um dieser Band einen Schub zu geben. Eigentlich sogar noch bevor dieser Film rauskam, Garden State. Denn die amerikanische Popmusik hatte ab 2001 ein ziemliches Problem. Das hatte natürlich mit den Anschlägen des 11. September zu tun, als plötzlich das alte Star-Konzept in Amerika nicht mehr so richtig funktionierte. Die Welt einfach viel zu unübersichtlich geworden war, um dann mit einer großen, strahlenden Person dagegen aufzuwarten. Deswegen entwickelten sich mehr und mehr Stile, die auf Altbewährtes zurückgriffen. Also die Strokes auf New Wave, dann die White Stripes auf den Blues und dann gab es natürlich noch Devendra Banhart, der mit seinen ganzen Weird Folk Freunden ja auf die selige Liedermacher Tradition der 60er Jahre zurückgriff. Damit hatten die Shins und ihr Mastermind James Mercer überhaupt nichts zu tun und sie standen für was anderes, uramerikanisches, auch etwas altbewährtes und zwar einen Positivismus, der immer noch an Pop-Idealen festhielt, obwohl er eigentlich ganz stark in der in der Indie-Kultur verwurzelt war, weswegen man sie eigentlich so ein bisschen auch als die Silber-Metallic-Version des Indie-Pop in Amerika bezeichnen kann. Also gespielt von Leuten, die sich eigentlich nicht sagen lassen wollen, aber so verlockend, ja, dass man automatisch verführt wird. Dieser uramerikanische Positivismus brach sich Bahn in einem hochgelobten Album 2004 mit dem Titel Shoots to Narrow und zwei Jahre später, 2007 erschien dann Wincing the Night Away, das dann schon dritte Album der Band. Und nun mussten wir 5 Jahre warten, damit James Mercer wieder mit einem Album kommt. Und das hat mehrere Gründe. Erstens hatte er ein Zwischenprojekt eingeschoben mit Danger Mouse. Dann hatte er auch eine kleine Kinokarriere quasi gestartet, die Nebenrolle in einem sehr schönen kleinen, aber ich glaube in Deutschland nicht zu sehenden Film gespielt. Und schließlich, und das Wichtigste vielleicht für die Band, er hatte seine Bandkollegen allesamt gefeuert beziehungsweise durch Leute ersetzt, die zwar alle schon in anderen Bands spielten, aber in Portlandia, wie ich gelernt habe, dass man nun heute über Portland, Oregon spricht. In Portlandia sind das alles Größen. Und so haben wir es nun mit einem Werk zu tun, das eigentlich super ist und dann wieder wahnsinnig kühl.
Die Shins im Soundcheck auf Radio 1. Part of Morrow ist das neue Album und Simple Song haben wir gerade gehört, auch eine Single aus dieser Platte. Ja, kühl hast du eben gesagt, Kai, käme das daher. Man könnte auch sagen, kalkuliert.
Ja. Ich meine, dass James Mercer ein fantastischer, auch sehr raffinierter Songschreiber ist, das weiß man seit langem. Ich finde auch, auf diesem Album gibt er sich nicht mal mehr die Mühe, das zu verheimlichen.
Tja.
Also ich kann mir allerdings die Kühle dahinter nicht wirklich erklären. Es kann damit zusammenhängen, oder ich würde mal tippen, dass es damit zusammenhängt, dass er die alten Kumpel, die in verschiedener Zusammensetzung mit ihm von Albuquerque nach Portland gezogen waren und die dann immer wieder Umbesetzungen miterleben mussten, dass nun diese alten Kumpel alle in die Wüste geschickt wurden und eben durch Profis ersetzt wurden. Und ja, und dann bleibt halt nur noch James Mercer und der Produzent übrig. Das ist ein Produktionsmodell, das hat er schon ein paar Mal durchexerziert, aber nun, ja, gibt's nichts mehr, vielleicht keine Gegenkraft mehr, die ihm sowas wie Wärme, sowas wie Menschlichkeit quasi abverlangt. Und ja, und dann greift halt diese Songwriter-Mechanik ineinander. Das ist aber nur eine Spekulation.
Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde, dass das, also ich weiß ja nicht, was du als Kühle bezeichnen würdest. Ich würde eher sagen, das ist spacig, entrückt, so wie sie eigentlich immer waren. Und ich finde auch, dass das eigentlich die konsequente Weiterführung von Wincing the Night Away ist. Und das eigentlich zu den Shins passt, dieses spacige, entrückte, weil so waren sie immer, irgendwie tolle Geschichten in den Songs, die toll erzählt wurden und die aber gleichzeitig real wie entrückt waren. Und ich fand, dass das nicht so anders klingt als Phantom Limp oder Australia von dem Vorgängeralbum.
Das stimmt. Wincing the Night Away war für mich aber auch schon eine Enttäuschung. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber dieses Bemühen einer Band, die eigentlich ein gutes Instrumentarium für eine Rockformation besaß und sich dann plötzlich auf Elektronika stürzte, das wirkte für mich wie ein Umweg. Und ich glaube, es war auch einer. Das ist so eine Platte, da fiel die Kühle noch nicht auf, weil sie halt in diesem ganzen technizistischen Gewusel wunderbar aufgehoben war. Aber für mich ist der Maßstab Shoots to Narrow. Und das ist eine Band, die eben halt vielleicht auch schon was Kühles hatte, insofern würde ich dir gar nicht widersprechen, das aber durch so eine Emphase, so eine wahnsinnig überschießende, auch riskante Euphorie, ja, die in den Songs abgebildet war, auffing. Ich meine, diese Songs zu spielen, das ist so wahnsinnig schwer. Mhm. Ja, also man kann die im Prinzip, es konnten nur diese 4 Leute, die Songs wie Kissing the Limpless, glaube ich, Lipless oder so ähnlich, spielen. Das ist ein Song, wenn man den einmal gehört hat, dann denkt man, das gibt's doch gar nicht.
Noch ein Satz von Rabia.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Kissing the Lipless ist eigentlich mein Lieblingssong von den Shins. Und diesen, den wir jetzt gerade gehört haben, Simple Song, ja, klingt dann vielleicht auch eher simpel im Gegensatz zu Kissing the Lipless. Also er erinnert schon durch diese hohen Melodieeinstiege, also wo Mercer ganz, ganz hoch einsetzt, erinnert er schon so ein bisschen an die Intensität von Kissing the Lipless, vom Refrain auch. Aber ich finde ihn bei weitem nicht so eindrücklich. Aber was du meintest, es fehlt ihm die Gegenkraft, vielleicht der Produzent, der ihm so ein bisschen Wärme und Gegenpol entgegensetzt. Das finde ich auch, dass das neue Album so ein bisschen den Danger Mouse vermissen lässt. Also ich fand die beiden als Broken Bells zusammen wesentlich besser als The Shins alleine jetzt.
Auf jeden Fall haben wir jetzt einen eindrücklichen Songtitel, nämlich, wir werden es vielleicht ergründen, was es bedeutet, 40 Markstraße. 40 Markstraße, die Shins aus dem Album Port of Morrow hier im Soundcheck auf Radio 1. Sizzle Mercer hat seine Band gefeuert, hat das Label gewechselt, ist vom Underground zum Major gewechselt. Da gab es was auf die Backen von manchen, wie sich das auch heute offensichtlich noch gehört. Es gab ein interessantes Interview mit ihm im NMI. Da gab es dann tatsächlich ein Interview sogar in zwei Phasen. Also eins, wo er noch recht selbstbewusst reagierte auf die Kritik daran, dass er seine Band gefeuert hat. Ein paar Tage später gab es dann nochmal ein Telefoninterview, wo er relativ jämmerlich dann geklungen hatte, weil er offensichtlich auch ein paar negative Kritiken zu seiner Platte schon gehört hat. Mir ist das hier alles zu geschmäcklerisch gedrechselt und gemacht. Es fehlt mir quasi dieses, er hat ja seine Leute gefeuert, einfach weil sie ihm künstlerisch nicht reichten. Sie waren ihm nicht gut genug und viel schlimmer, sie wollten sich einmischen in sein Songwriting. Das konnte er überhaupt nicht ertragen. Also er sagte, er ist ja auch ein Diktator irgendwie. Ist ja für Kunst auch ganz okay. Aber hier fehlt einfach ein bisschen Granulat in dieser Maschine. Es erinnert mich an ganz elende Momente der 70er Jahre Rockmusik, die immer technisch immer besser wurde und dabei ihre Seele verlor, aus welchen Gründen auch immer. Also es langweilt mich auf wirklich mittlerem Niveau, was die diesmal vorgelegt haben. Es ist schaumgebremst zudem auch noch.
Was ist ein Schaumbremsen?
Egal, das habe ich jetzt mal so gesagt.
Ah, alles klar.
Also ich bin nicht der Meinung, offensichtlich als Einzige. Ich finde, die Gesangslinien sind dermaßen komplex und abwechslungsreich, dass mich das schon catcht.
Ja, aber das Komplexe und Abwechslungsreich waren Yes auch und trotzdem sind die nicht erträglich.
Das ist jetzt deine Meinung?
Das steht so geschrieben.
Okay.
Im Buche Andreas.
Aber wahrscheinlich haben Yes mehr Floskeln und Phrasen beim Songwriting benutzt als James Mercer. Und sorry, aber das findet man nicht jeden Tag noch, finde ich.
Ja, ich habe auch eine paradoxe Meinung dazu. Ich glaube auch, dass das Songwriting eigentlich so gut ist, jetzt mal Shoots to Narrow ausgenommen, wie selten oder wie lange nicht. Die Songs sind alle wahnsinnig gut und sehr interessant. Nur ich sehe auch, dass da so ein Mangel herrscht, der vielleicht mehr mit der Zeit als mit der Band selbst zu tun hat. Weil wie gesagt, die Hochphase von den Shins fiel ja zusammen mit der Hochphase von Modest Mouse oder von Death Cab for Cutie zum Beispiel. Ja. Das sind nur drei Bands, die ich sehr verehre und die aber ihre wahnsinnig guten Verkäufe von 500.000 oder 100.000 verkauften Exemplaren schon in der ersten Woche natürlich Mitte der Nullerjahre hatten. Unter anderem eben, weil sie eine sehr zeitgemäße Antwort auf die Frage gefunden hatten, wo geht die Reise mit Amerika eigentlich hin? Ja, also das war ja nicht ein melancholisches Gesäusel oder so ein Hippie-Getour wie bei den Weird Folk Leuten, sondern das war ja immer noch mal dieser sehr progressive Versuch, eine zeitgemäße Rock- und Pop-Antwort zu finden. Ich finde aber, dass genau das sich abarbeiten an einem Modell Rock-Pop, ja, hier auf diesem Album nicht mehr zu spüren ist. Und dann bleiben halt nur noch die Songwriter-Qualitäten übrig, die eben halt in so einem metallischen Korsett daherkommen, wie ich finde. Und obwohl das eigentlich Jammern auf hohem Niveau ist, weil Songs wie hier, ja, dafür würden sich andere Bands ein Bein abschneiden, ja. Aber
Rabier hat eben den Namen Danger Mouse genannt und der hat in einem Interview gesagt, ich hätte alles gegeben, um diese Platte produzieren zu können. Er wollte sie unbedingt machen und Mercer hat ihm die kalte Schulter gezeigt. Was ein Riesenfehler ist, glaube ich.
Offensichtlich. Also mir sind die Shins generell schon sympathisch. Ich mag ihr Konzept von Indie-Rock, wenn man es so nennen will. Ich finde die Artworks der Cover immer total toll. Ich mag James Mercers Einfallsreichtum. Ich höre von Haus aus immer auf Melodien. Also wenn Akkorde und Melodien so zusammengehen, dass es toll ist, dann bin ich dabei, auf jeden Fall. In diesem Fall hat es mich leider nicht gekriegt.
Die Shins und Bait & Switch aus ihrem Album Port of Morrow, besprochen und verhandelt im Soundcheck auf Radio 1, und die Runde kommt zu dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, geht in Ordnung.
Tja, wer hat denn da den Hit gezogen? Sie werden es geraten haben. Claudia Gerdt ließ sich nicht überzeugen von den Stimmen der Vernunft, aber das ist in dieser Sendung eben möglich. Pluralismus, freie Meinungsäußerung, ja.
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Historische Zufälle. In Berlin hängt ja derzeit eine beeindruckende Gerhard Richter-Ausstellung. War jemand schon mal da?
Ja.
Ja? Hängt die Kerze da? Hängt die Kerze?
Ja, hängt. Die Kerze hängt.
12 Millionen Euro. 12 Millionen Euro. Für ein Bild, das man ganz einfach bekommen kann, nämlich wenn man sich die 1988er LP von Sonic Youth kauft, Daydream Nation, da ist nämlich das Bild drauf. Ich weiß gar nicht, wie die das damals gemacht haben. Sie müssen aber irgendwie schon durch ihren Kunstrock die Connection gehabt haben zu Herrn Richter und Konsorten. Sonst wäre das so nicht möglich gewesen. Sonic Youth ist die Heimatband von Lee Ranaldo, ein New Yorker by birth. Coney Island ist er geboren worden. Inzwischen auch schon 56 Jahre alt, hat Geschichte geschrieben mit dieser Band Sonic Youth und ganz früh schon aber Solo-Geschichten gemacht, die selbst Leute, die Sonic Youth mochten, erschrecken konnten, insbesondere seine Kollaboration mit William Hooker. Komplett entfesselter, irrsinniger Free Jazz, ein Riesenspaß, wenn man diese Neigung hat. Und er hat immer auch mit dem Material gearbeitet, Vinyl. Es gab Schallplatten, die tatsächlich dann in die Reliefs gestanzt waren, die man teilweise gar nicht spielen konnte. Also es war die gute alte New Yorker Schule. Christian Markley war da so vielleicht auch ein Vorbild für ihn. Also Kunst, Kunst, Kunst. Er ist auch mit einer Künstlerin verheiratet, hat Poetry-Geschichten gemacht, aber immer extremistische Solowerke. Nun also eine Überraschung, denn es gibt eine Platte, die sich eigentlich so gut wie jeder anhören kann. Sie heißt Between the Times and the Tides, ist entstanden durch seine Auftragsgeschichte. Er sollte auf irgendeinem Festival spielen, akustisch, und dann kamen plötzlich Songs auf ihn zu, die er dann mit Avantgarde-Kollegen zwar, aber doch eben, wie wir gleich hören werden, sehr gepflegt eingespielt hat. Das ist gut für jene Leute, die auf Sonic Youth nicht verzichten mögen, denn wie es scheint, ist die Band mindestens auf Eis gelegt, vielleicht sogar aufgelöst, wahrscheinlich gilt Letzteres. Ja, und jetzt kommt hier Lee Ranaldo mit einer Verbeugung vor einer Musik, die er wahrscheinlich in seiner Jugend gehört hat. Psychedelic Rock, akustische Balladen. Und manchmal ist das richtig brillant, wie in diesem Stück Waiting on a Dream. Lee Ranaldo und Waiting on a Dream aus dem Album Between the Times and the Tides hier im Soundcheck auf Radio 1. Ich bin sehr empfänglich für sowas, Psychedelic-Zeug, auch wenn das hier wie aus dem Baukasten ist, aber ich hätte gerne, dass Future Sound of London einen 2-Stunden-Remix davon macht, nur für mich. Ganz toller Song, ganz großartiger Beginn einer Platte, die dann aber ein bisschen anders wird.
Ja, übrigens heißt der Titel auf Deutsch ausnahmsweise mal besser als der auf Englisch, denn das heißt eigentlich Zwischen Zeiten und Gehzeiten.
Mhm. Wow.
Und ja, ist mir so eingefallen. Ich dachte, ich könnte jetzt mal punkten. Ist mein Terrain. Aber ich finde auch nicht nur diesen Song, sondern so dieses Lärmkonzept toll, dass in so einer Einfachheit einfach so ist. Und dass glücklicherweise auch jetzt nicht diesen meist ja auch bei Sonic Youth hineingedeuteten Kunstkontext hat. Das ist nur einfach ein Typ, der seine Gitarre spielt, der sich jetzt auch nicht mehr für einen früheren Dilettantismus entschuldigen muss, der das einfach kann, was er tut. Man hört nur überhaupt nicht mehr, und da wurde ich dann stutzig, als ich es las, dass er mit einer Akustikgitarre zu Hause sich auf ein akustisches Konzert vorbereitet hat und im Verlauf dieser Arbeit ihm dann Songs einfielen. Das macht mich deswegen stutzig, weil man natürlich dazu auch die passende Äußerung von ihm liest, dass das Resultat für ihn gar nicht wichtig sei, sondern das, was sozusagen zwischen Beginn einer Idee und dem Resultat liegt, also als Weg, das hört man nur meist gar nicht mehr. Und das ist dann eine plötzlich sehr einseitige Beschäftigung.
Vielleicht ist ihm einfach das sehr akustische Soloalbum von Thurston Moore dazwischen gekracht und er hat gesagt, jetzt muss ich ein bisschen aufrüsten und wieder die Verstärker anwerfen, sonst komme ich da ins gleiche Fahrwasser, wissen wir nicht.
Du hast eben von extremistischen Solowerken gesprochen. Ja. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, das klingt total öde und ziemlich alt.
Ich meine die alten Solowerke.
Ah, okay, ja, das meintest du, alles klar. Der Song hat mich an Painted Black erinnert. Mit dem
ich glaube, jeden.
Okay, mich beruhigt. Der Rolling Stone bezeichnet ihn als einen der größten Rockgitarristen der Geschichte. Das kann auch sein, aber ich finde, diese Art von Rucksackkritik, wie ich sie nennen würde, also Werke beurteilen nach dem oder Künstler beurteilen nach dem, was sie irgendwann mal geleistet haben, ziemlich langweilig und deshalb finde ich es richtig zu sagen, dass das jetzt einfach ziemlich langweilig klingt und ich würde sagen, teilweise sogar wie R.E.M. ohne die catchy Melodien und das ist eigentlich eine ziemliche Beleidigung. Ich finde das gar nicht gut.
Ich schließe mich da an. Ich finde auch, man hört, dass er einfach ein Gitarrist ist und kein Sänger und ich weiß nicht, was das dann alles so soll. Da hätte er vielleicht einfach noch einen Sänger dazu holen sollen.
Er durfte mal zwei Songs singen auf jedem Song.
Ja, aber das waren vielleicht auch nicht immer die besten. Und ich finde, um wirklich der Platte gerecht zu werden, es gibt ein paar Songs, finde ich, da die sind ganz gut. Das fand ich gar nicht so, dass das dazu gehört. Ich fand so ab Hammer Blows hat die Platte ein bisschen mehr gewonnen, nämlich Atmosphäre einfach. Das hat in den ersten Songs überhaupt nicht funktioniert, auch nicht
also
mit dem
Also die zweite
Teil.
Seite, denn er unterteilt genau. Diese CD-Version tatsächlich auch in eine A- und eine B-Seite, also auch hier wieder die Verbeugung vor dem Material, dem alten. Genau. Und wir hören jetzt mal Hammer Blows. Hammer Blows. Lee Ranaldo aus Between the Times and the Tides. Was mir aufgefallen ist, dass, wenn man mal auf die Texte achtet, das innerlich erschreckend arm ist, was er hier erzählt. Es ist wirklich aus dem Reimlexikon, es ist aus dem Lexikon des großen amerikanischen Liedes genommen, eben aus dem psychedelischen Baukasten. I know exactly what you mean. I step inside your dream. Das ist schon ziemlich krass. Also da merkt man, dass er tatsächlich nicht wirklich viele Songs geschrieben hat, die man als solche bezeichnen kann. Er hat natürlich viel anderes Zeug komponiert, aber eben ohne Worte. Das finde ich ein bisschen irritierend. Und genauso wie bei Thurston Moore frage ich mich tatsächlich, was soll das? Also es wird nichts fortgeführt wirklich in überzeugender Weise. Es wird kein Neuland erobert. Es wird einfach nochmal geguckt, was war da. Man ist eben nicht mehr der Primitive. Das ist ein absoluter Virtuose inzwischen, was die offenen Stimmungen, diese ganzen Gitarrenmanipulationen und so weiter angeht. Aber ist das jetzt so Manna, dass man der Gemeinde hinschmeißt? Was ja, man hat, ich will die Namen nicht nennen, aber einige Kollegen gelesen, die ja schon Schwielen haben vom Niederknien vor diesem Album, Höchstwertung vergeben haben, will sich mir nicht so richtig erschließen.
Natürlich ist das ein Phantomschmerz, nicht der da bearbeitet wird. Ist ein Atomschmerz, ja. Ist es tatsächlich. Ich meine, Sonic Youth waren halt ihre eigene Legitimation. Und man darf davon ausgehen, dass diese Band vorbei und Geschichte ist. Also mir fällt jedenfalls keine andere ein, die eine Scheidung überlebt hat. Es gibt allerdings auch nicht so viele Bands, in denen die Paare dann oder zwei wichtige Mitglieder verheiratet waren. Aber nun sind sie es eben nicht mehr. Und das Kapitel ist abgeschlossen. Was soll also einer, der sich sowieso immer wie das dritte Rad am Fahrrad vorgekommen ist, wie soll der sich fühlen? Natürlich ist das eine Art Zeitvertreib, eine Art Versuch, dem Leben, vor allen Dingen dem Musikerleben, Sinn zu geben. Und da ist es schon eigentlich ganz gut, dass er nicht auf dieser Kunstschiene weiterreitet. Also, dass er nicht versucht, so diese Überhöhung durch so poststrukturalistische Methoden, Klang und also dass er sozusagen die Note jetzt für wichtiger hält als den Klang. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, aber
was er einst zerstörte, kann er nicht mehr aufbauen. Das ist ja das, was diese Platte so durchzieht. Ich will nicht sagen, er kann es nicht. Irgendwie kann er es ja, aber würden wir diese Platte ohne den Namen gehört haben, was hätten wir dann gesagt? Wir würden wahrscheinlich gar nicht über diese Platte reden, weil sie nicht von Lee Rinaldo, wenn sie nicht von Lee Rinaldo wäre. Also das ist schon relativ bitter.
Ich fragte mich, kann man von einem alten Haudegen wie ihm erwarten, dass er mit der Zeit geht und sich verändert und auf aktuelle Strömungen eingeht, eine neue musikalische Sprache oder seine Sprache weiterentwickelt? Und ist Musik machen, um Musik weiterzumachen, wie du es eben sagtest, Kai, nicht einfach ein bisschen wenig?
Das ist wenig.
Also kann man das von so jemandem erwarten, dass er weiter an sich arbeitet?
Ich erwarte es im Prinzip, aber die letzten Äußerungen von Sonic Youth und überhaupt dieser ganzen komischen New Yorker Kultur, das ist eine alt gewordene Avantgarde, die mir zunehmend unsympathischer wird, weil sie in einem immer miefigeren und klebrigeren Safte dahin gärt in dieser Stadt, ja auch gar nicht mehr in dieser Stadt, sondern man ist längst in New Jersey und da, wo auch ein bisschen Kühe und sowas sind, weil also die Stadt ist ja doch und die Schulen sind da besser und überhaupt. Das geht mir zunehmend auf die Nerven, weil ich mag dieses selbstreferenzielle Gefeiere dieser Kultur überhaupt nicht mehr. Und da passieren tatsächlich auch in New York, nicht in Neukölln, also in Neukölln passieren natürlich viel spannendere Dinge, aber in New York soll es ja auch noch interessante Kunst geben. Da passieren viel, viel interessantere Dinge, als es diese Leute überhaupt noch verstehen wahrscheinlich, weil sie dann doch strukturell in einer ganz anderen Zeit verhaftet sind. Das ist ein schönes Schlusswort und wir hören den Song Tomorrow Never Comes. Auf was für ein blöder Titel. Tomorrow Never Comes. Lee Rinaldo aus seinem neuen Album Between the Times and the Tides hier im Soundcheck auf Radio 1 hat diese Wertung bekommen.
Geht in Ordnung. Niete. Geht in Ordnung. Niete.
Rabia Weise und Kai Müller haben den Daumen aber dermaßen gesenkt. Deshalb die Niete. Claudia Werth, Gerd und ich sagen, das Ding geht immer noch in Ordnung, weil doch ein paar Songs ja unsere niedrigen Instinkte oder was weiß ich anrühren. Ist ja auch egal.
Soundcheck. Das musikalische Quartett auf Radio 1.
Ja, ich finde, es sollte endlich auch wieder dieses Ding aufleben des Mittagspausenclubs. In London soll es das inzwischen schon wieder geben. Fände ich hier auch toll. Also einfach mal raus in der Mittagspause und ein bisschen tanzen gehen. Das tun wir natürlich nicht mehr. Wir sind Musikkritiker. Wir lachen dann eher über die, die sowas machen vielleicht. Kai Müller, schönen guten Abend.
Hallo.
Claudia, Gerd ist dabei. Hallo.
Hallo.
Rabia Weiser, ich bin Andreas Müller. Habe ich schon einen Techniker genannt heute? Nein, dann muss ich es auch nicht nochmal machen. So, zwei Platten haben wir noch, nämlich die von Michael Kiwanuka und Lee Fields. Faithful Man, Claudia, bitte.
Lee Fields, er ist wahrscheinlich der unbekannteste Bekannte in der Geschichte der Soulmusik. Begann in den 90er Jahren in bereits gesetztem Alter regelmäßig Langspieler zu veröffentlichen. Heute erscheint sein 10. Album, Faithful Man. Und auf dem profitiert er von seinem Alter, denn es klingt zwar nach einer neuen Produktion, aber eben auch nach dem Soul der 60er und 70er Jahre. Und diese Zeit hat Lee Fields ja selbst miterlebt. Bereits ab 1969 veröffentlichte er eine Reihe 7-Inch-Singles, die er dann 1979 auf dem ersten Album Let's Talk It Over zusammenfasste. Die 80er Jahre sind nicht erwähnenswert. 1992 meldet er sich dann zurück mit dem Album, das den bezeichnenden Titel Enough is Enough trägt. Der große finanzielle Erfolg blieb trotzdem aus. Jedoch gilt er seitdem mit Sharon Jones zusammen und auch später mit Charles Bradley als der Real Guy des Souls. Neben der Zusammenarbeit mit dem französischen DJ und Produzenten Martin Solveig, der zum Beispiel für Madonnas neues Album MDNA verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist, sang er 2005 zusammen mit Sharon Jones auf dem Album Naturally den Song Stranded in Your Love. Und dann kam 2009 sein Album My World. Das brachte ihm durchaus Lob und Anerkennung und Aufmerksamkeit ein. Und es erschien auf Truth and Soul, dem Label von Leon Michaels, Saxophonist und Kopf von der Band L. Michaels Affair, und Jeff Silverman, die beide auch für das Erfolgsalbum Good Music von L.O. Black vor 2 Jahren verantwortlich waren. Die Hausband des Labels sind die Expressions, so, welche Lee Fields seitdem begleiten und die nun auch auf dem neuen Album Faithful Man zu hören sind. Im Zusammenhang mit Lee Fields werden natürlich immer große Namen des Soul-Genres genannt, von Oh We Ride bis James Brown, denen er stimmlich ähnelt. Und außerdem gibt es wohl die Legende, dass Fields bei der Aufnahmeprüfung zu einem Chor mal James Brown, einen Song von James Brown gesungen hat. und deshalb seitdem den Namen Little JB hatte. Und deshalb ist es wohl kein Zufall, dass ich beim Hören der Platte gleich beim Titelstück an James Brown gedacht habe.
Das Titelstück der neuen Lee Fields-Platte, Faithful Man, hier im Soundcheck auf Radio 1. Sehr schön.
Ja, und ich würde sagen, ist eine Antwort auf It's a man's world, würde ich sagen. Und zwar haben sich die Zeiten geändert, jetzt sind die Frauen der Boss. Da wird schon gar nicht mehr erwähnt, was der Mann alles vorher konnte, komponieren, Züge bauen und so weiter. Das ist dann alles egal, wenn sie den Raum betritt, würde ich sagen.
Ja, aber ist so die alte Apfelgeschichte. Oder mit der Schlange.
Ja, das war ja bei James Brown auch nicht so gemeint. Ne? It's a man's world, but it would be nothing without a woman.
Ja, aber schon noch ein bisschen mehr als jetzt, würde ich sagen. Ja.
Es ist ein Orpheus, der da singt. Ich dachte, ich spinne, als ich es eben gerade nochmal höre. Er singt tatsächlich Never felt so guilty, never felt so good. Das ist fantastisch. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Songzeile gehört, die diesen Orpheus-Komplex, also warum ein Sänger überhaupt ein Sänger wird, so schön auf den Punkt bringt. Also schuldig werden, ja, und es gut finden. Das ist, ja, schöner kann man es nicht sagen. Du hast gesagt, es sei gut und schön. Das ist grandios. Als ich diese Platte gehört habe und dann diesen Auftakt-Song, habe ich gedacht, Mann, was habe ich denn da verpasst? Wo kommt denn der Typ her? Fange also an zu lesen und denke mir, naja, vielleicht habe ich doch nicht so viel verpasst, denn dieses Little JB, wie er genannt wurde nach James Brown, das findet man zum Beispiel, wenn man auf googelt, so die alten Plattencover. Der sieht 1:1 aus wie James Brown. Also er lächelt wie James Brown in die Kamera. Er hat dieselbe Frisur, er hat dieselbe Stimme, dieselben Klamotten an.
Das ist aber das tragische Schicksal der kompletten männlichen Soul-Sänger-Generation jener Zeit, die anfingen damals was zu machen, weil James Brown die absolut beherrschende Gestalt war. Und die meisten von denen konnten tatsächlich nur Arbeit finden, indem sie als James Brown Kopie oder eben so als wie James Brown auf Tour ging. In diesem berühmten Chitlin Circuit, der sich da von Upstate New York bis runter nach South Carolina zog. Also da, wo die schwarzen Clubs waren und so weiter. Und das ist das absolute Drama. Der ist, wie alt ist er jetzt? Ende 50, glaube ich, ne? Das ist so ungefähr Sharon Jones Alter. Wenn man sich mal umguckt, es gibt so gut wie keinen Sänger aus dieser Generation, der es irgendwie geschafft hätte. Also sie haben sich alle aufgeraucht am großen James. Umso schöner natürlich, dass er jetzt dann auch seinen Slot irgendwie kriegt, aber mitnichten so erfolgreich sein wird wie Sharon Jones. Der Markt ist dann an der Stelle einfach mal dicht, glaube ich. Aber dieser Song ist grandios, aber die Platte geht ja auch noch weiter.
Warum soll man dann nicht gleich James Brown hören?
Warum? Weil das gar nichts mit James Brown zu tun hat. Ich meine, der Lee Fields hat vor, weiß nicht, glaube ich 2006 oder 2001 eine Platte rausgebracht, die ich mir nochmal angehört habe, The Promise oder Promises hieß sie. Das ist so eine Deep Funk Platte. Also das rumpelt und knallt und raschelt und flitzt und so weiter. Und das ist alles natürlich sehr handwerklich, sehr geschickt gemacht und es ist super, aber es ist eine Musik, die ist irgendwie stehen geblieben. Da kann man auch den Mehltau nicht so richtig von runterpusten. Aber diese Platte, ja, das ist eine Soul-Nummer mit einer Inbrunst, wie man sie wirklich von diesen jüngeren Musikern und Sängern nicht hören kann. Es ist unmöglich. Das ist das, was quasi noch gefehlt hat. Ja, dass da einer die lange, lange Durststrecke quasi überlebt, um plötzlich, ja, 2012 mit solch einer Großartigkeit um die Ecke zu kommen. Also,
das habe ich Kai Müller noch nie erlebt, wenn es um solche Musik geht.
Man kann ja fast sagen, Lee Fields hat Eier, wo Kür Nüka und solchen Leuten wie ihm gerade ein zarter Pflaum wächst.
Das hast du gesagt.
Dazu gleich mehr. Wish You Were Here, Lee Fields, Faithful Man heißt sein Album, über das wir hier im Soundcheck auf Radio 1 sprechen. Auch nicht schlecht, das Lied.
Alles, was ein gutes Soulstück braucht, oder? Bombastische Bläser, schöne Streicher und natürlich viel Gefühl. Ich meine, er war ja jetzt tatsächlich schon so gefühlvoll und verzweifelt, dass er die Hook sozusagen gar nicht zu Ende singen konnte. Da mussten die Background-Sängerinnen ein.
Ja, das ist der alte Prediger-Trick, klar. Ich bin ein wenig gespalten, wenn ich auch nicht unbedingt zerrissen, was das angeht. Also ich mag mittlerweile dieses Historisierende nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen, weil seit 10 Jahren... predige ich eigentlich für diese New Yorker Deep Soul, Deep Funk Mafia, die mal als Dab Kings auftreten, mal als Al Michaels Affair, mal als Manahem Street Band. Natürlich gibt es dann immer leichte Besetzungsänderungen, wie auch immer. Es sind absolute Cracks, es sind absolute Sympathen. Die haben sehr viel richtig gemacht. Nicht zuletzt haben sie Amy Winehouse zweites Album so klingen lassen, wie es dann eben klang. Aber jetzt ist es auch ein bisschen gut, finde ich. Also, was bei Aloe Black grandios geklappt hat, hätte ich gerne auch mal hier. Nämlich dann eben doch vielleicht ein wenig mehr Modernität an mancher Stelle. Wobei er das vielleicht auch gar nicht will oder kann, der Lee Fields. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich kann es tatsächlich nur noch hören mit der Überschrift, ich lege mir jetzt eine Platte mit klassischer Musik auf. Es ist eine weitere Interpretation der goldenen Ära des Soul, die von Anfang der 60er bis Anfang der 70er ungefähr dauerte. Und er ist eben natürlich auch ein toller Interpret seiner eigenen Songs. Das muss man ihm lassen. Also da kann man nicht meckern. Aber mich kann es nicht mehr so wahnsinnig trotz dieser großartigen Performance vom Stuhl hauen.
Mir geht's da eigentlich genauso. Und ich würde da jetzt nochmal meine Frage von vorhin wiederholen. Müssen alte Haudegen mit der Zeit gehen? Und bei Lee Ranaldo sagtest du, Kai, ja, sollten sie eigentlich. Wie ist
das
es jetzt?
Ich, gesagt.
Hast du gesagt?
Ja,
Entschuldigung, ich wollte jetzt.
Müller ist Müller.
Was ist jetzt in diesem Fall anders? Warum?
Du, mit der Frage beschäftige ich mich auch. Also, und ich habe mich bei Rinaldo das auch gefragt und würde an ihn die Anforderung stellen, du musst über dich selbst hinauswachsen. Das ist eigentlich alles, was ich von jemandem, einem Avantgardisten erwarte. Das wäre meine Antwort gewesen. Ja, also eine starke Antwort auf die Frage, was kann Lee Ranaldo eigentlich nach ausdrücken, hätte nur in ihm selbst liegen können. Bei Lee Fields habe ich mich natürlich auch gefragt, ob sozusagen die Tatsache, dass er seit den 60ern, den späten 60ern unterwegs ist, ihm nun das Recht gibt, quasi automatisch einräumt, alles genau richtig zu machen, bezweifle ich. Ich glaube, meine Begeisterung für dieses Album ist diesem historischen Moment geschuldet, in dem es jetzt rauskommt. Es ist eine fantastische Platte, die ist super produziert, sie ist auf der Höhe ihrer Zeit, dass sie historisch ist, liegt am Sänger. Möchte ich, dass sie moderner ist? Warum? Warum, wenn es ein altmodischer Typ ist, der seine altmodischen Themen verbreitet? Das kann ich eigentlich nicht von ihm verlangen. Ich kann aber auch nicht von ihm verlangen, dass er jetzt quasi den Retro-Trend für mich nochmal rettet oder umreißt. Er sagt mir nur, er zeigt mir quasi die Maßstäbe auf. Also für jeden, der daherkommt. Also du schmückst dich mit dieser Musik, dann zeig verdammt nochmal Seele. Ja, ist es gar nicht nötig, dass du wahnsinnig ausgefeilte Themen hast. Aber ja, man serviert halt als Soul-Sänger sein Herz auf dem Tablett. Man ist da ein bisschen wie ein Boxer. Ja, man geht entweder geschlagen aus dem Ring oder als Triumphator. Und ich finde, Lee Fields triumphiert ja eindeutig. Auch natürlich, wenn man sagen muss, dass er die jüngsten Entwicklungen, also vor allen Dingen diese psychischen Entwicklungen der Soul-Seele jetzt nicht abbilden kann. Also das, was Amy Winehouse geschafft hat, dass sie das ist ja nicht nur durch den Sound modernisiert worden von ihr, sondern im Grunde hat sie eine Jugend aus dem, jetzt sage ich mal, 21. Jahrhundert in der Sprache des späten 19. formulieren können. Und das war schön, diese Reha- und Drogenthematik, wie offen sie das angegangen ist. Da hat man einfach eine Persönlichkeit anders gesehen als in diesen Macho-Thematiken, wie Lee Fields sie verbreitet, wenn er eben halt von der Angebeteten singt und so weiter. Aber so wie er es tut, ist das grandios.
Ja.
Du nickst.
Ja, genau. Dem habe ich nichts hinzuzufügen eigentlich. Er hat es halt eben noch drauf, wie er selbst sagte.
I still got it, Lee Fields aus seinem Album Faithful Man. Und der kleine Hinweis sei noch gestattet, er ist live zu erleben mit dieser großartigen Band im Rücken. Und zwar nächste Woche Donnerstag im Lido. 22. März im Lido. 10 üblichen Anfangszeiten. Lee Fields and the Expressions. Und ja, da kann man den Soul-Prediger dann eben live erleben. Hier gibt es diese Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, Hit.
Ja, von Stefan aus gesehen, von links nach rechts soll das jetzt, ne? Also, Rabea und ich sagen, diese Platte geht in Ordnung. Claudia und Kai meinen, sie ist ein Hit.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, und wir sind jetzt in der Sendung an dem Punkt, wo wir die Geschichte wieder vielleicht ein wenig korrigieren können, wenn sie falsch erzählt wurde. Denn Michael Kiwanuka und seine Platte Home Again waren CD der Woche, in dieser Woche hier auf Radio 1. Und hin und wieder passiert es, dass der Soundcheck erst danach in der Lage ist, über die Platte zu reden. Und sollte das zum Beispiel jetzt anders sein, sollte es vielleicht negative Äußerungen geben, dann nicht gleich wieder eine E-Mail schreiben und sagen, ja, aber es hat, Radio 1 hat doch gesagt, Radio 1 spricht mit vielen Stimmen und Pluralismus ist eine ganz wichtige Geschichte in diesem Sender. Also es gibt nicht die eine Meinung. Also das einfach nur für den Hintergrund. Aber vielleicht kommt es ja auch ganz anders und wir sind alle total begeistert. Home Again, Michael Kiwanuka, Rabea Weiser, bitte.
Ja, Michael Kiwanuka, wie er selber sagt, 24, aus London, hat ugandische Wurzeln und er ist wohl einer der meistversprechenden Newcomer des Jahres. Er hat großen Vertrauensvorschuss erhalten. Er gewann unter anderem die BBC Sound of 2012 Liste. Adele hat ihn mit auf Tour genommen und jetzt ist er eben selber dran. Man kann seine Musik, sein Debütalbum auf die Formel bringen, junger Mann macht alten Soul, anders als wir eben alter Mann macht alten Soul gehört haben. Sein Debütalbum samt Cover und vor allem der Sound könnte auch in den späten 60ern, frühen 70er Jahren entstanden sein. Zu seiner persönlichen Geschichte, Kiwanuka war eigentlich Session-Gitarrist. Er hat in London bei vielen R&B und Hip-Hop-Produktionen im Studio mitgespielt und hat dann für sich zu Hause einfach ein bisschen Gitarre gespielt und sich nette Lieder ausgedacht, die ganz zeitlos sich an seinen persönlichen Helden orientiert haben. Daraus sind ein paar EPs entstanden und er wollte seine Songs eigentlich anderen Sängern anbieten, wie das Songwriter und Studiomusiker oft machen. Und diese Songs haben dann die richtigen Leute gehört, die ihm gesagt haben, mach's doch mal selber. Paul Butler von The Bees hat mit ihm das Debütalbum produziert. Home Again heißt es. Und dieser Titel ist sehr sprechend, wurde eigentlich auch in den meisten Rezensionen, die bisher erschienen sind, aufgegriffen. Home Again, also zurück nach Hause, sagt in diesem Fall so viel wie, nach seinen Ausflügen als Studiomusiker kehrt Kiwanuka zurück dorthin, wo er sich heimisch fühlt, und das ist die Welt von Bill Withers, Otis Redding, Bob Dylan auch, Terry Callier. Ja, er flüchtet sich quasi in eine andere Welt, er flüchtet ein bisschen vor der Gegenwart. Kiwanuka hat lange nach Rollenmodellen für sich selbst gesucht. Er hat früher vor allen Dingen weiße Gitarrenrockbands gehört, Radiohead, Blur, Nirvana, und er dachte, vor allen Dingen weiße Jungs spielen Gitarre und es gibt eben kaum Schwarze, die das tun, bis er dann Jimi Hendrix gesehen hat, entdeckt hat, gehört hat. Und dann ging's los mit ihm und dann hat er sich vor allen Dingen an Soul-Sängern orientiert, die eben mit Gitarre arbeiten, die viel Holz verwenden statt Blech, Holzbläser, Streicher und akustische Gitarren, eher die folkige Richtung. Und das hört man auch in der Single Tell Me a Tale, vor allen Dingen eben diese folkige Richtung.
Tell Me a Tale, Michael Kiwanuka, wie wir Uganda ihn aussprechen, aus dem Album Home Again. Und das ist natürlich ein Monster-Song, in dem alles richtig gemacht wird. Die Retro-Keule wird geschwungen, aber es ist klasse produziert. Der Afrobeat-Riff, der da drin ist, eine ganz wichtigen Hipster-Underground-Sounds unserer Zeit. Super Songwriting. Das war auch die erste EP, die mit den von Kai Müller ja so verhassten Bees auf der Isle of Wight entstanden ist. Allein dafür lohnt es sich doch, dass es diese Band gibt, Kai. Aber gut.
Ich würde die Fähre versenken, die dahinter.
Das brauchst du, glaube ich, es gibt gar keine mehr. Ja, und so beginnt dann auch dementsprechend das Album von dem jungen Briten, das dann aber natürlich noch weitergeht.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem Video zu Tell Me a Tale, also zu der Single, die wir gerade gehört haben, die in Super 8 und Retro-Optik eigentlich fast, oder das Video, das an ein Londoner Hippie-Gelage erinnert. Also wie historisches Filmmaterial wirkt, das Video kam relativ zeitgleich zu Lana Del Reys Videos, die sich, die ja auch fast zeitlos wirken oder historisch. Das Kuanukas-Video wurde im Mauerpark und im Plänterwald gedreht unter anderem. Und man sieht Leute auf dem Flohmarkt, alte Bücher, alte Platten, alte Fahrräder, alte Klamotten, die ganze Retrowelle in einem Video, das eigentlich jede Gegenwart komplett verleugnet. Und wie passend singt er dann dazu, Tell me a tale that always was, sing me a song that I'll always be in. Also es ist irgendwie so eine Suche nach Beständigkeit und Wahrheit, die dann in den anderen Songs fast spirituell und religiös wird.
Er ist ganz klar der Herrgott, an den ist diese Platte auch gerichtet irgendwie. Ja. Damit haben wir westlichen weißen Europäern natürlich immer ein Problem in diesem Lande, insbesondere. Also es gibt eine pathologische Schreckreaktion auf alles Religiöse. Muss man aber dann hinnehmen oder akzeptieren. Sonst kann man diese Platte nicht hören, glaube ich.
Ja, ich finde, man kann sie sogar hören, ohne das zu wissen.
Echt?
Irgendwann fällt es einem aber auf. Man fragt sich natürlich, wo kommt diese Sehnsucht her und was erzählt ihr uns nochmal? So, das ist die Frage, die man natürlich hat. Bei einem Kerl, der eigentlich gar nicht genug erlebt hat, um daraus für eine Soul-Karriere zu schöpfen, der hat nicht mal eine zerbrochene Liebesbeziehung, die er beweinen kann. Da ist eigentlich bislang alles ziemlich glatt gelaufen und dann diese Musik. Ich habe meine Probleme damit, gebe ich ganz ehrlich zu. Und die haben schon damit angefangen, dass er eben halt in dieser Artist of the Year 2012 Liste auftaucht und hochgehypt ist. Und ich denke mir, was? Ein Soul, ein Retro-Soul-Sänger finden Kritiker kollektiv plötzlich so klasse, als wenn wir diesen Retro-Sound nicht schon wirklich, nicht?
Ja, Sie haben bei Adele alles falsch gemacht und waren dann natürlich so peinlich berührt, als sie 6 Millionen Platten verkauft hat, dass sie das nächste Ding natürlich nicht verpassen wollen.
Ja, aber guck dir an, was auf den Grammys passiert ist, wer nominiert war. Wer war denn die Konkurrenz von Adele? Da, das waren zweitklassige Indie-Bands. Ich meine, dieser ganze Musikmarkt ist so abgerockt, dass eine Band wie Foo Fighters ernsthaft um die Platte des Jahres mit konkurrieren kann. Da merkt man doch, wie leicht es jemand wie Adele hatte. Und man machte sich auch zu einfach, in diesem Fall Kuanuka als den Superstar zu feiern. Weil wenn man dann die Kritiken mal genauer liest, die vor allem in der englischen Presse über ihn erscheinen, da werden doch sehr armselige Argumente bemüht. Ich lasse jetzt mal beiseite, dass das eigentlich gar keine richtige Soul-Platte ist, dass da noch sich mehr hinter verbirgt. Aber wenn es um die Songs selbst geht, dann sind die halt immer ehrlich, aufrichtig. Man sei sozusagen so wahnsinnig nah dran und trotzdem seien sie so überraschend. Und hey, das ist es nicht. Ich habe tatsächlich auch nicht mehr gehört.
Where He Walks Beside Me, Michael Kiwanuka aus seiner Platte Home Again. Auch wieder sehr schön gemacht, keine Frage. Und Kai hat eben natürlich das schlimme Wort nicht benutzt, aber er hat es so ein bisschen in den Raum visioniert, nämlich Authentizität. Kann so einer sowas singen und so? Und ich finde, natürlich kann er das. Mir fiel in diesem Zusammenhang Dionne Bromfield ein, die 15 war, als sie ihre zweite LP aufgenommen hat, also das Patenkind von Amy Winehouse. Die singt über Sachen, die mit teilweise selbstgeschriebenen Texten, die sie mit 15 nun wirklich nicht erlebt haben kann. Aber wie sie das macht, ist einfach so, dass ich da hingehe und sage, toll, fantastisch. Weil es eben auch ein bisschen anders produziert ist, weil es ein bisschen in Richtung Pop, Illusion und so weiter geht. Da haben wir hier natürlich nicht. Und das ist natürlich eine entsetzliche Falle, in der er da hockt. Nämlich die Authentizitätspolizei steht da und sagt, na Junge, wo ist denn hier, wo ist denn dein Kern, wo ist denn das Erlebte? Was er natürlich nicht hat. Macht die Musik aber nicht unbedingt schlechter. Aber neben mir wird gezuckt und der Kopf
geschüttelt. Da ging es vor allen Dingen um Dionne Bromfield. bei der ich finde, dass man ihr das, wenn man sie sieht beim Singen, nicht abnimmt, dass sie versteht, was sie singt.
Ich habe ja nicht hingeguckt.
Muss sie auch nicht. Ich glaube, auch Imagination schlägt Erfahrung. Das ist im Pop so. Ja. Also würde ich auch immer gar nicht behaupten, dass man das nun erlebt haben muss. Er hat ja einen Ausweg daraus gefunden. Also weil er nichts zu erzählen hat, singt er halt oder himmelt Gott an. Oder versucht eben halt so eine metaphysische Ebene in seine Musik einzuziehen. Und das macht er überzeugend. Das finde ich auch. Nur, wie gesagt, darf man überhaupt nicht den Fehler machen, ihn für einen Soul-Sänger zu halten. Den Fehler habe ich gemacht. Ich bin quasi auf einen Vermarktungstrick hereingefallen. Das habe ich ja eben schon erzählt, wie das anfing. Und dann geht's weiter, wenn ich mir das Albumcover angucke. Dann guckt mich natürlich ein nachdenklicher schwarzer Junge in Nahaufnahme an. Und da denke ich gleich, ja, das rekurriert so auf die Phase Mitte, Ende der 70er, wo eben das Macho-Image des schwarzen Mannes überwunden und durch eben viel nachdenklichere Charaktere ersetzt wurde. Und dann kommt so ein Liedermacher-Gestus in diese Soul-Musik hinein, die von ihm hier ganz stark prononciert wird. Und wie gesagt, das schlimmste Erbe ist im Prinzip dieser Platte, zu glauben, man hätte es mit Soul-Musik zu tun, das hat man überhaupt nicht. Nur, wenn nicht, was bleibt dann? Und ist es dann noch überzeugend genug? Ich glaube ja, dass die Songs ein bisschen sehr blass sind dafür.
Also ich finde auch, Soul ist vielleicht nicht so unbedingt das richtige Genre. Mich hat es vor allen Dingen in den Flötenarrangements, die wir in der Single gehört haben und die es auch noch auf einem anderen Song gibt, eher an Nick Drake und John Martin erinnert. Also Songwriter aus den frühen 70ern, späten 60ern aus England, weiß, die so zwischen Folk und Soul schwankten. Und ich finde, das ist eher die Richtung, in die er eigentlich geht, auch wenn alles Sepia und braun und retro aussieht. Im Guardian stand ganz passend, eigentlich ist er doch eher so wie Jack Johnson, was ich ziemlich beleidigend finde.
Das ist der Surfer, ne?
Ja, genau.
Ja. Ja. Das ist natürlich insofern wichtig. Weder Drake noch Martin haben Platten verkauft und natürlich. Ich glaube, er hat sogar John Martin mal als wichtiges als Vorbild genannt. Drake ist heute die Oberlegende und man kann jedes Jahr Boxsets mit seinem Zeug verkaufen dann inzwischen. Bei John Martin bin ich mir da nicht so sicher. Natürlich, das lässt sich nicht verkaufen. Völlig klar. Also kann was dran sein an dieser fast schon zynischen Theorie von Kai, dass ja die Marketingmaschine die Kunst womöglich übertönt.
Ja. Ein zu leiser, zu stiller und vielleicht zu guter Künstler für den großen Markt. Und um das vergessen zu machen, wird halt die riesengroße Trommel gerührt. Und wie gesagt, das Doofe ist, selbst wenn ich mir Mühe gebe, genau hinzuhören und mich überzeugen zu lassen von dem, was er sagt, da finde ich zu wenig. Mhm. Ja. Insofern bin ich dann doppelt deprimiert.
Tja, Claudia.
Ja, also.
Gibt's noch was zu sagen?
Naja, ein bisschen. Ich finde schon, dass man merkt, dass er ein Grübler ist. Also, der hat halt noch nicht so viel erlebt, das hört man. Aber man hört schon, dass er sich Gedanken macht, finde ich. Also, er versucht schon irgendwie.
Der ist 24.
Fragen zu entwickeln.
Mit 24 hat man schon mal was erlebt.
Ja, aber vielleicht
denk mal an John Lennon und Paul McCartney, was die mit 24 schon alles erlebt haben.
Ja, aber vielleicht hatte der ein gutes Elternhaus. Also, Kiwanuka jetzt, meine ich.
Ja, aber trotzdem, ich meine, ja. Der ist doch nicht 12 oder so.
Das ist ja klar, ich wollte jetzt aber...
Der ist bestimmt auch schon mal getrennt und war mal betrunken oder hat sich verliebt.
Ja, aber reicht Gott als Konzept jetzt mal?
Nee.
Ehrlich, ich meine, das ist ja schön zu hören, wie jemand die Musik benutzt, um sozusagen das Glauben zu lernen. Also quasi eine Kraft in sich aufzuspüren, die halt so was Unverrückbares hat, auch was Mächtiges, Ermächtigendes, wie Gauck sagen würde. Ja? Das ist super, das ist auch, glaube ich, eine tolle Erfahrung. Nur, ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, da das ist noch nicht so weit, das ist quasi noch nicht weit genug.
Schrupp-di-schrupp-di-schrupp. Bones hieß dieses Stück von Michael Kiwanuka aus seinem Album Home Again. Mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Und das könnte immer so weitergehen.
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Es ist die Geht in Ordnung Platte des Jahres wahrscheinlich. alle werden sich irgendwie darauf verständigen können und naja. Das war der Soundcheck für heute. Kai Müller, danke fürs Kommen.
Ja, war mir eine Freude.
Tolles Debüt von Claudia Gerd und Rabia Weiser. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ich bin Andreas Müller und unser Techniker ist Stefan Lindner.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.